ARD Sounds.
Kleiner Auszug aus meinem wilden Leben. Ich habe mich gerade zufällig mit den Gleichstellungszielen eines sehr bekannten deutschen Automobilkonzerns beschäftigt. Mhm. Ja, ist jetzt nicht Teil eines neuen obsessiven Karriereplans oder so ein neuer verschrobener Kink wie Shuffle Dance, aber da bleibe ich natürlich dran. Das war eher.
Ich habe dich extra nie wieder danach gefragt.
Aber andere.
Okay.
Ja, also dass ich das gemacht habe, das war Teil meiner Care-Arbeit im weitesten Sinne. Also die Ziele dieses Konzerns lagen bei 20,2% Frauenanteil im oberen Management fürs Jahr 2025. Hm. 20,2, also nicht die Hälfte oder so, 20,2%. Haben mich gefragt, was kann der Grund sein? Mangelt es an Damentoiletten da? Mangelt es an ausgebildeten Frauen? Ist es eine Einstellungsvoraussetzung, alle 10 Teile von Fast and Furious gesehen zu haben? Sag ja, du es mir.
Nee, sag du es mir. Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier nur mit Gefühlen dienen, Steffi. Was ja vermutlich auch schon wieder so ein bisschen Teil des Problems ist. Eigentlich sollte man sich ja einfach mal liebschwesterlich unterhaken und sich gegenseitig empowern. Am Ende des Tages klappt das leider oft nur so medium und da schließe ich mich persönlich auch überhaupt nicht aus. Also es gibt schwache Momente, da wünsche ich erfolgreichen Frauen hartnäckigen Zahnstein und Schweißränder bis zum Hosenbund. Und Instagram schafft es auch regelmäßig, da wirklich das Schlechteste aus mir raus.
Ja, aber
wir schicken uns ja auch gerne mal Sachen hin und her.
Aber da kann ich dir das schlechte Gewissen nehmen. Also wenn da so mit einer Leichtigkeit 3 Kinder erzogen werden im Internet, die Wohnung im stilvollen Mix aus Mid-Century und so kleinen Flohmarktfunden, ne? Haar und Flieg und nebenbei das 2. Buch geschrieben und ein Urkorn geschrotet, da werde ich auch sauer. Und dann Sisterhood und Female Empowerment predigen. Das müsste meiner Meinung nach mal gebannt werden, nicht irgend so ein rausgehüpfter Nippel. Der wäre mir egal, da wäre ich nicht sauer.
Also mach die Hosen auf, leg die Füße hoch, setz die Kinder vors Laptop und lass die Wäsche in der Maschine vor sich hin schimmeln. Jetzt nehmt euch mal ein bisschen Ich-Zeit für euch selbst. Wir befreien euch nämlich jetzt in einer einzigen Sitzung. Richtig großmäulig befreien wir euch jetzt in einer einzigen Sitzung von toxischer Weiblichkeit. Vielleicht.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Wanowski und Anna Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und ihr findet es in ARD Sounds.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Toxische Weiblichkeit, wie supporten wir uns? Ja. Für mich hat der Folgentitel so ein bisschen den Charme einer Braubar. Also Lösung eines Problems, von dem ich gar nicht wusste, dass es eins ist, bis man mir dann gesagt hat, es ist ein
Problem.
So. Bisher waren mir nämlich meine Brauen einigermaßen egal und die meisten Frauen, ich glaube, mit den meisten Frauen war ich soweit im Reinen. Oder ich habe das beides
also wir sind
privat
gut befreundet,
geregelt. Ja, kann man sagen. Aber ich habe mich ins Thema reingelebt. Ich habe mich reingefühlt, mich reingelesen und festgestellt, kann man besser machen. Soll ich kurz den Begriff erklären, ganz kurz?
Ja, bitte.
Also es geht darum, dass sich Frauen gegenseitig abwerten, um selber besser dazustehen. Also
jawohl.
Das kurz. Ich mache das.
Ja,
so ist cool. Es. Ich mache es gleich noch ein bisschen genauer. Also Frauen machen das ja nicht so offensichtlich wie Männer. Die fahren ja selten eine illegale Straßenrennen oder ziehen sich beim Elternabend an den Haaren. Reiß mich da ja meistens noch zusammen. Was ist dir da als erstes eingefallen? Bist du da auch Opfer von toxischer Weiblichkeit?
Ich habe so übers Pick-me-Girl-Sein zumindest nachgedacht. Und ich glaube, ich war als Teenie schon so ein bisschen Pick-me-Girl. Ich wollte immer so ein cooles, so ein unmädchenhaftes Mädchen sein, mit dem man so kiffen und Playstation zocken kann, um den Jungs zu gefallen. Dabei war ich, du kennst mich, Steffi, damals kannten wir uns nicht, aber ich glaube, du kannst mich gut einschätzen. Ich war ein absolutes Mädchen. Also ich habe Ballett gemacht, ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht, ich fand schöne Klamotten cool, ich habe zu Hause Spice Girls Musikvideos nachgetanzt. Ich war ein Mädchen-Mädchen und ich war überhaupt kein rougher Wildfang, der ich gerne gewesen wäre. Und deshalb war ich dann so ein bisschen Pick-me-Girl. Ich glaube, heute ist das zum Glück anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer die zuverlässigste Schwester in jeder Sisterhood bin, aber ich versuche es zu sein. Ich möchte ein Girls-Girls sein oder spätestens nach Ende dieser Folge will ich eins werden. Und mir bedeuten inzwischen Anerkennung und Lob oder Komplimente von anderen Frauen, glaube ich, mehr als von Männern.
Da bist du ja schon mal auf einem guten Weg, aber wo
Find
du gerade deine Hobbys so aufgezählt hast.
Meine ehemaligen Hobbys. Inzwischen mache ich keine rhythmische Sportgymnastik
mehr. Ja, guck mal, und du wertest das aber ab.
Ja, genau. Ja, genau. Ich hätte es wahrscheinlich cooler gefunden, wenn ich BMX gefahren wäre.
Ja, und damit sind wir schon wieder Teil des Problems. Ich möchte übrigens, da fällt mir gerade was ein, Hobbyhorsing. Das wird ja im Allgemeinen auch sowohl von Männern als auch von Frauen abgewertet.
Ja.
Ich habe ein Familienmitglied, das ist großer Fan dieses Sports,
ja,
aber nicht im Besitz eines Hobbyhorses. Und es kam heute mit zwei Freundinnen um die Ecke und alle hatten
ein Hobbyhorse.
So kleine Kuscheltiere zwischen die Beine geklemmt, in Ermangelung von Hobby, also von Hobbyhorses. Und weißt du, was sie gesagt haben?
Nee.
Das wäre ja jetzt mit Kuscheltieren, also nicht mit Pferden, deshalb würden sie es Hobbypetting nennen.
Haben die Mädels gesagt, oder was? Hast du es kommentiert oder hast du es einfach mal so stehen lassen?
Wenn ich nach Hause komme, muss ich ihr noch den guten Rat geben, das nicht öffentlich.
Ja, oder auch, dass die Freundinnen nicht nach Hause gehen und sagen, wir haben heute bei Banowskis Hobbypetting gemacht. Auch das wäre für dein Image schon wichtig.
Was? Gut,
ne? Ja, schön.
Also ich habe mich in Vorbereitung für diese Folge in einiges reingekniet, und zwar auch in zwei Bücher. Zum einen in den Treadwife-Roman.
Hast du die beim Laufen gehört?
Ja, erstmal in Yesteryear. Das ist so ein
Hast du das gehört?
Ja.
Oh geil, da bin ich wirklich gespannt, weil ich das auch lesen möchte im Urlaub, im bevorstehenden.
Dann sage ich noch nicht, wie es ausgeht. Und zum anderen in Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz. Also es lag ja irgendwie oft auf der Hand. Und Sophia Fritz beschreibt toxische Weiblichkeit, ich paraphrasiere das jetzt mal, so als internalisierten Frauenhass, patriarchale Verhaltensmuster, also sich selber klein machen, klassischen Rollenbildern unterwerfen und andere Frauen abwerten. Also um in einer patriarchalen Gesellschaft Anerkennung zu erlangen. Mhm. So, also um es zusammenzufassen, schlank sein, gute Mutter sein, Hausfrau sein und nicht so viel Raum einnehmen, nicht so laut sein. Mhm. Das ist das. So, und bevor jetzt gleich alle Ingos und Leons auf dem Baum sind, wir unterscheiden jetzt dauernd in männlich und weiblich. Es geht aber nicht darum, was euer Urin als letztes sieht, bevor er die Toilette runtergespült wird. Also es geht nicht ums Geschlecht an sich, ne? Mhm. Sondern um die erlernte Zuordnung. Also das ist männlich, das ist weiblich, so wie das seit Jahrhunderten tradiert ist.
Mhm.
Was ist das Gefährliche an toxischer Weiblichkeit? Ihr werdet zu, Zitat, willigen Helferinnen eines patriarchalen Systems. Und ich weiß, das klingt, als hätte ich die Erstausgabe der Emma gefrühstückt, aber am Ende des Tages wollen wir ja alle,
dass die ganze Folge wird ein bisschen so klingen, da kommen wir gar nicht drum rum.
Es geht um Gleichbehandlung und dass die Gesellschaft auch tatsächlich was davon hat. So, ne?
Ja.
Jetzt das Schlimme, wir sind alle ein bisschen toxisch und das beweise ich euch jetzt an den 5 Typen, die Sophia Fritz da aufgestellt hat. Zum einen gibt es...
Darf ich vorweg fragen, konntest du dich, bevor du sie uns jetzt runterbetest, konntest du dich direkt in einen Typen einsortieren?
Deine 3.
Oh, meine toxische Freundin Steffi. My toxic friend Steffi. Okay, naja, los geht's.
Aber es geht ja auch ein bisschen um Reflexion und dann kann man das ja auch besser machen.
Ich ordne mich mit ein. Mhm.
Typ 1, das gute Mädchen. Sie ist extrem auf Anpassung, Harmonie und Gefallen wollen konditioniert. Konflikte meidet sie konsequent, schluckt Wut herunter und stellt ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten an.
Ah, nee, auch nicht so ganz. Aber okay, mach mal weiter. Das gute Mädchen.
Die Powerfrau.
Da möchte ich nicht sein.
Bist du aber. Nach außen hin wirkt sie stark, unabhängig, erfolgreich und perfekt organisiert. Sie gilt als die Fortsetzung des guten Mädchens im modernen Gewand. Ja?
So. Ja, okay.
Die Mutti, sie definiert sich über Aufopferung, Fürsorge und das Bemuttern aller Menschen in ihrem Umfeld, oft weit über die Familie hinaus.
Mhm.
Das Opfer, sie zieht sich in eine passive Rolle zurück, in der sie keine Verantwortung für ihr eigenes Handeln oder ihre Situation übernimmt.
Mhm.
Und die Bitch. Ein sehr ambivalenter Prototyp. Sie hat beschlossen, das Image des guten Mädchens abzulegen und nimmt es bewusst in Kauf als aufmüpfig, ungemütlich oder schwierig zu gelten. Ich wäre gerne 5, ich bin wahrscheinlich 1 bis 4.
Ich bin auf jeden Fall 1 und 2, glaube ich. Okay, ich bin gespannt. Wenn ihr euch da irgendwie einsortiert, könnt ihr uns das auch gerne mal schicken bei Insta oder flexikon@ndr.de. Würde mich interessieren, welche Typen uns so zuhören unter den Zuhörerinnen.
Hast du nicht auch eine Umfrage gemacht bei Instagram?
Ja.
Jetzt ganz interessant.
Also mich hat es ein bisschen interessiert, wie unsere Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise in dem Fall explizit Hörerinnen, das eigentlich so definieren, toxische Weiblichkeit, also was für sie toxisch weiblich ist. Macht ja vielleicht jeder so ein bisschen anders. Und deshalb habe ich gefragt, wo ist euch im Leben schon mal toxische Weiblichkeit begegnet? Und in welchen Situationen habt ihr vielleicht auch an euch selbst schon mal so ein bisschen so ein Toxic Female Move beobachtet, weil ich glaube, das kann man klar vorweg sagen, wir sind nicht alle frei davon. und haben uns alle schon mal anderen Frauen gegenüber scheiße verhalten, was generell keine Straftat ist, aber es kommt ja immer auf die Gründe an. Und ich habe so ein paar Sachen mitgebracht und da wüsste ich gerne auch von dir, Steffi, ob du diese Sachen als toxisch weiblich oder toxische Weiblichkeit einordnen würdest. Frauen, die sich gegenseitig von oben bis unten mustern.
Da bin ich ambivalent, weil auf der einen Seite finde ich das auch ganz schön wahrgenommen zu werden, aber sie meint ja wahrscheinlich eher so abschätzig, ne?
Glaube ich auch.
Ja, also.
Ich finde, es ist ein unfeministischer Arschloch-Move, aber ich mache es schon auch. Also ich merke das dann auch manchmal und schäme mich dann dafür. Manchmal merke ich es wahrscheinlich auch gar nicht.
Ich glaube auch, ich merke das überhaupt nicht. Dann tut es mir leid, wenn ich das gemacht habe.
Stutenbissigkeit am Arbeitsplatz.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich glaube, das machen wir alle, ohne es zu merken. Aber wir sind nicht schuld, das kann ich schon mal wegnehmen. Das ist doch schön.
Das ist doch schon mal entlastend. In der Krabbelgruppe, Zitat, wie du fütterst Gläschen, ich liebe mein Kind, ich würde es nie vergiften. Da hast du doch bestimmt was zu erzählen. Ich glaube, unter Müttern gibt es viel so dieses andere Mütter runtermachen, indem man sich selbst erhöht. Passiert das oft?
Ist ein bisschen zu sehr auf die 12. Mütter machen das anders. Die sagen sowas wie... Mein Kind mag das ja gar nicht aus dem Gläschen.
Ach so, okay.
Oder dann auch noch, man kann das auch noch steigern. Ich hätte auch gern so ein Glück wie du, dann würde ich einfach mal ein Gläschen kaufen, das geht bei uns.
Du musst immer frisch die Pastinake stampfen.
Richtig.
Ah, okay, na gut. Dann Zitat, also das ist nichts, was jemand selber so sieht, aber als Zitat geschickt hat: Ich bin nur mit Männern befreundet, Frauen sind zickig und kompliziert. Ich finde, das ist so klassisch Pick-Me-Girl, ne?
Das gibt es, glaube ich, relativ häufig.
Ich glaube, das ist auch so ein Satz, den ich mit 16. wahnsinnig cool fand, zu sagen. Schäme ich mir rückblickend natürlich die Augen aus, aber ich glaube, das war früher auch so in meinem Freundeskreis die Art, wie man versucht hat, Jungs zu gefallen. Also da kann noch ein bisschen mehr rein, aber ich glaube, die Folge wird eh im Zweifel über Gebühr lang. Mal gucken, es hat uns auf jeden Fall das genugtuende Gefühl gegeben, dass das Thema ein Thema für euch ist und dass ihr mit dieser Frage relaten könnt.
Und wir sind auf jeden Fall alle Sand im Getriebe der Gleichstellung, kann man mal sagen. Und jetzt gucken wir ja, was man da so machen kann. Ich werfe mal einen Blick nach vorne. Ich habe mit Franziska Schutzbach gesprochen. Falls ihr euch so ein bisschen mit dem Thema Feminismus beschäftigt habt, dann seid ihr bestimmt schon mal bei ihr rumgekommen. Sie ist Geschlechterforscherin und ich würde sie, sagen wir mal, ohne zu übertreiben, als iconic bezeichnen.
Ja.
Und sie vereint zwei Expertisen, die den Rechtsextremen und den Aluhüten so richtig auf den Sack gehen: Wissenschaft und feministische Forschung. Kann man mal
mutig
sagen. Ja, ist mutig.
Mutig.
Beides praktiziert sie in der Schweiz und sie erklärt uns gleich vor allen Dingen, warum sich Frauen gegenseitig das sogenannte Schwarze unter den French Nails nicht gönnen. Und warum es für uns alle besser wäre, im Kleinen mal den einen oder anderen Freundinnendienst zu leisten.
Und Flexpertin Nummer 1 heute ist Elena Kaya. Elena ist Person des öffentlichen Lebens, spätestens seit sie 2016 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat und Zweite geworden ist. Ich muss zugeben, dass ich bei Germany's Next Topmodel, glaube ich, bei Staffel 3 ausgestiegen bin. Je ne regrette rien, aber auch ohne allzu deep in dieser Materie zu sein, würde ich mal behaupten, Germany's Next Topmodel ist toxische Weiblichkeit unter Laborbedingungen und unterm Brennglas.
Ja, dafür muss man nicht mal reingeguckt haben.
Nee, ich glaube nie. Da reicht ein Trailer.
Ja.
Da reicht ein Trailer. Und das hat auch Elena damals zu spüren bekommen. Sie hat unter ihren Mitstreiterinnen nämlich nicht unbedingt Freundin fürs Leben gefunden. Eher im Gegenteil. Wir hören mal kurz rein, wie das damals so ablief.
Es wäre lustig, wenn sie lacht, aber Schauspielern hat sie ja drauf. Wenn wir unter uns Mädels sind, schauspielert sie auch gerne. Auch wenn sie denkt, wir merken das nicht, aber wir haben sie längst alle durchschaut.
Es geht darum, dass sich die Mädels von mir abwenden, eine nach der anderen, und ich merke es.
Mir hat noch nie in meinem Leben jemand so zu spüren gegeben, dass ich so scheiße sei.
Kurze Quellennennung Pro7 natürlich, ne? Da haben wir diese alten Ausschnitte her. Ich habe das damals so mitbekommen, dass Elena wie so ein Störfaktor wahrgenommen wurde. Man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, dass sie vielleicht auch eher das Opfer von einer ziemlich toxischen Dynamik war. Ich war ja nicht dabei.
Hat unsere Autorin auch gesagt, Svenja, liebe Grüße, die hat gesagt, Elena wäre Opfer gewesen.
Also Opfer. Vielleicht waren beide Seiten toxisch, zum einen Elena, zum anderen der Rest der Gruppe. Wer weiß das schon, der Sache werden wir auf jeden Fall, jetzt muss er ein bisschen versuchen, auf den Grund zu gehen. Wenn man Elena fragt, was sie heute so macht, dann sagt sie, sie versucht mit allen Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, ein guter, netter Mensch zu sein. Sie hat so eine Wellness-Brand, sie hat ein Talk-Format, sie macht Content auf Insta, da geht es so um Girls-Themen, Endometriose, Body-Positivity, Beziehungen. Aber wir spulen nochmal zurück in die Germany's Next Topmodel-Zeit 2016. Da hat sie, glaube ich, allein dadurch schon ein bisschen für Thermik gesorgt, weil sie da mit so einer ja, mit so einer leichten Scheiß-Egal-Einstellung reingestolpert ist. War ja alles vielleicht ein bisschen weniger wichtig als ihren Konkurrenten.
Ich hatte halt dementsprechend nicht so diese Aspiration, dass ich da jetzt internationales Topmodel werde oder dass ich mit Heidi befreundet bin. Aber die 16-jährigen Girls, die Jüngeren, die hatten, man hat wirklich gemerkt, das war so deren Traum. Und am Ende des Tages war die Konkurrenz natürlich untereinander groß, weil das ja aber auch so geschürt wurde. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schuld der Ladies war, dass die alle so mega konkurrenzgetrieben waren, sondern sowas lernt man ja auch. Und sowas wird einem in der Show auch beigebracht. Und ich glaube, durch meine eher lockere Art Herangehensweise und eben nicht diesen Konkurrenzgedanken, ich glaube im Nachhinein, das war der Grund auch, warum ich so weit gekommen bin, weil ich halt, ich glaube, Heidi hat das einfach gemerkt, dass ich da nicht so, I didn't try super, super, super hard. Und das war zwar natürlich nicht genug, um zu gewinnen, klar, aber war genug, um so eine relative Gelassenheit, glaube ich, in der ganzen Sache zu haben.
Sondern diese Gelassenheit kam jetzt bei den anderen nicht so gut an. Ich meine jetzt, ohne alle Staffeln studiert zu haben, kann man, glaube ich, sagen, Neid ist da ein starker Antrieb. Ist ja jetzt auch nichts, was uns beiden gänzlich fremd ist,
Steffi. Und man kennt das doch auch aus der Schule, wenn dann jemand immer eine 2 oder eine 1 schreibt und man selber reißt sich den Arsch auf.
Und kriegt eine 4, ja. Also, aber Elena wurde auf jeden Fall schon hart gemobbt, ne? Und sie hat auch eine Ahnung, wo damals die schlechte Stimmung herkam, rückblickend jetzt so mit 10 Jahren Abstand von der ganzen Geschichte.
Man ist auch einfach gestresst. Also ich nehme das keinen von den Mädels übel, weil wir waren in so einer extremen Situation. Man fühlt sich einfach auch scheiße, dann wird man halt kritisiert, ne? Und was für politisch unkorrekte Sachen auch damals gemacht wurden und so, oder das Essen teilweise weggenommen in der Show, weil wir irgendwie zu dick sein und nicht genug Sport gemacht haben. Das sind halt Dinge, das stresst dich und wir haben kein Handy, wir haben keinen Ausgleich, wir können mit niemandem Befreundeten sprechen, außer dass das abgehört wird einmal die Woche. Deswegen denke ich mir, jeder würde unter der Stresssituation verrückt reagieren und ich denke, manchmal braucht man auch einen Sündenbock. Und vielleicht war ich auch einfach nicht so korrekt mit 19, keine Ahnung.
Ich glaube, niemand ist korrekt mit 19, oder? Also den Anspruch hatte ich in dem Alter auch gar nicht. Ich glaube, da guckt man sehr auf sich, nicht so viel auf andere. Ja, wenn dann nur, um sich mit anderen zu vergleichen. Und ich unterstelle mal, dass das so eine Produktion wie Germany's Next Topmodel ja schon auch provoziert, dass die Stimmung da scheiße ist. Das ist ja ähnlich wie beim Dschungelcamp. Nimm Menschen ein paar Wochen das Essen weg, halt die Kamera drauf und irgendwann wird die legendäre Stimmung dann schon kippen und dann wird die Quote gemacht.
Ja, aber was so hart ist, ist, dass es 19-Jährige nicht Prominente sind oder 16- oder 17-Jährige. Ja.
Ganz normale
schon,
Mädchen. Das
finde ich schon richtig ätzend und dass dir das ewig dann hinterherhängt.
Ja, aber um das auch nochmal so von Germany's Next Topmodel und Dschungelcamp in die Lebenswelt zu holen. Jede, die schon mal mit 3 Freundinnen im Urlaub war, weiß, dass dann nach 10 Tagen Fuerteventura auch irgendwann mal die Nerven dünn sind.
Ja, vor allen Dingen, weil ja alle nicht kacken gehen konnten.
So,
keiner kann ja aufs Klo.
Genau, es gibt kein vernünftiges Essen, keiner kann kacken gehen. So ist es auf Fuerteventura auch, wenn man 19 ist.
Bei meinen Eltern immer damit, ist ja egal.
So, wir haben ja gerade, oder du hast ja über diese 5 verschiedenen toxischen Personas gesprochen, diese Bristol-Stuhlformskala für Stutenbissigkeit. Ja. Und da war ja Kategorie 5 war die Bitch. Und da,
die ich gern gewesen wäre.
Ja, die wir beide nicht sind, aber gerne wären, weil 5 ein bisschen cool. Nein, und da würde sich vielleicht Elena rückblickend einsortieren. Sie hat uns im Interview zum Beispiel auch erzählt, dass sie gern mal eskaliert. Da musste ich doch lachen, weil sie hat in Paris letztens einen Motorradfahrer angeschrien und mit einer Kippe so angeschnipst, weil der eine halbe Stunde gehupt hat, weil Champions League-Finale war.
Oder ein Spiel.
Und irgendwie konnte ich mit relaten, weil im Straßenverkehr fährt bei mir auch immer ein bisschen der Kernassi mit auf dem Beifahrersitz. Also Elena, Kategorie 5.
Also ich hatte das jetzt nicht von mir aus einfach so formuliert, aber wenn du die 5 Typen vorliest, dann sehe ich mich in den anderen Rollen halt nicht. Und da habe ich halt kurz gedacht, ja okay, es ist immer so, dass man diese Sachen treffen nur zu in den unbewussten Momenten. Ich glaube, umso bewusster man mit sich selbst umgeht und auch Compassion hat für sich und einfach so versucht, so ein balanciertes Leben zu leben, passt man eigentlich generell nicht mehr in diese Rollentypen. Aber in meinen unbewussten Momenten, wie jetzt letztens, als ich diesen Motorradfahrer angeschrien habe und mit einer Kippe anditschen wollte, das war definitiv meine Rage Elena, die da rauskam. Und die Rage Elena, die gibt es, die ist da. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ein Aggressionsproblem, ich habe noch nie irgendwie aggressiv gegenüber jemandem gehandelt. Aber verbal halt schon. Und ich glaube, das ist für mich eine Form von Ventil und auch alles, was ich in den letzten Jahren aufgrund von auch meinem Beruf gelesen und gelernt habe über Feminismus, über Inequality, über generell auf der Welt, was alles passiert und was jetzt auch passiert und auch die Verstrickungen politisch und auch wie Frauen ausgenutzt werden nach wie vor, bildet sich diese Rage einfach bei mir auch innerlich immer mehr auf gegenüber eines stereotypischen weißen Cis-Manns. Und deswegen kommt diese Rage halt auch immer wieder raus. Ich glaube, deswegen ist, würde ich sagen, passt für mich die Bitch am meisten, weil ich eben, ich will mich eben nicht anpassen. Jede Frau, die es sich traut und die auch das Privileg hat, laut zu sein, sollte das tun.
Ich finde das eigentlich eine ganz gesunde Einstellung. Mhm. Sie lässt ihre Wut ja nicht im Schutze des anonymen Internets raus. Richtig. Oder so, sondern face to face, und sie arbeitet
auf
sich
den
an
Straßen
vermeintlich
von Paris
stärkeren ab. Genau.
Ich finde, wenn man toxisches Verhalten an sich selbst mal beobachtet und sich überlegt, warum bin ich eigentlich manchmal so, wir wollen ja, würde ich mal behaupten, alle gar nicht so sein, dann fragt man sich ja, ob das nicht auch eventuell mit so ein bisschen mangelndem Selbstwert zu tun hat. Also, dass man nicht genug ist, und dann sucht man sich ein Feld, in dem man andere Frauen in den Schatten stellen kann, um sich selber so ein bisschen besser zu fühlen. Ich habe die Frage mal an Elena weitergegeben, ob sie das auch so sieht.
Everything boils down to self-love. Aber deswegen, ich glaube, am Ende des Tages, ob es jetzt 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 ist, alle diese unterschiedlichen Auslegungen kommen aus mangelnder Selbstliebe, weil uns Selbstliebe nicht beigebracht wird. Auch bei den Männern, auch Toxizität bei Männern kommt aus mangelnder Selbstliebe, weil wenn du dich selbst liebst und respektierst, dann musst du nicht scheiße sein, musst du aber auch nicht in irgendein Konstrukt reinpassen, weil du bist ja okay mit dir. But it's the biggest challenge in the world, also bisher, von der ich weiß.
Ich finde auch das mit der mangelnden Selbstliebe, im Prinzip weiß man das natürlich in so reflektierten Momenten alles, aber da brauchen viele von uns sehr viele Lebensjahre und viele teure Therapiesitzungen.
Ich weiß auch gar nicht, wie man da rankommen soll. Ich habe überhaupt gar keinen Schimmer. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlicherweise.
Zumal man im Alltag ja auch, also ich zumindest, eher so ein impulsiver Mensch ist, ne? Irgendwas passiert und ich reagiere, und es ist ja nicht irgendwas passiert und ich gehe mal eine halbe Stunde in mich und dann reagiere ich. Bei Elena, finde ich, klingt das schon sehr reflektiert und selbstbewusst. Das war natürlich nicht immer so. Und dieses Pick-me-Girl-Sein, das bei manchen von uns stärker, bei anderen vielleicht schwächer ausgeprägt ist, dieses Männern gefallen wollen um jeden Preis und sich dafür auch von anderen Frauen abzugrenzen, das kennt Elena natürlich auch.
Na klar, das ist, aber du hast es ja eben schon gesagt, ist auch alles ein patriarchales Konstrukt. Was ich vorhin meinte, warum ich früher immer nur mit Männern abgehangen habe, ich habe das so lange nicht verstanden, dass das auch ein patriarchales Konstrukt war. Ich habe immer gedacht, ja, mit Männern abzuhängen ist halt cooler, weil ich wollte auch immer so ein bisschen Mann sein. Das fand ich irgendwie alles einfacher. Ich fand auch diesen Körpertyp von Frauen irgendwie hot, diese Androgyne, so, ne, keine Brüste, keine Kurven, sehr androgyn, so. Und dann kommt auch das ins Spiel, dass ich keine Kinder wollte. Also ich war einfach auch gar nicht so in touch mit meiner Weiblichkeit und mit dieser full range of femininity, die auch da sein darf. Und irgendwann dann, ist es erst in den letzten 5 Jahren eigentlich passiert, habe ich einfach realisiert, dass Frauen-Communities so wichtig und so powerful sind und dass wir untereinander so und so gegenseitig zerfleischen aufgrund von patriarchalen Gedanken. Wer hat den tolleren Mann? Wer hat den reicheren Mann? Wer hat das, weiß ich nicht, bestgekleideste Kind? Ist in Italien leider auch so, also wo ich aufgewachsen bin, ne? Gerade da. Dann habe ich irgendwann gelernt, nee, ich muss mich bewusst auch, ich hatte voll Angst vor weiblichen Freundschaften, weil ich dachte, nee, das ist so kompliziert mit Frauen und so. Und dann habe ich auch realisiert, mit Männern komme ich nicht so deep.
Das klingt jetzt kurz so, als wären Elenas Frauenfreundschaften komplett konfliktfrei und so ein einziges warmes Einander die Haare geflechte und Gilmore Girls gebinge. Aber sie erlebt natürlich auch in Frauenfreundschaften toxische Momente, aber inzwischen nicht mehr so schlimm wie früher.
Ja, wahrscheinlich bei Topmodels war es schon so das Toxischste, was man halt auf einem Ball hatte. Das wusste ich aber damals noch nicht, weil es diese Begriffe für mich in meinem Vokabular ja auch noch gar nicht gab. Toxisch ist immer so ein bisschen hartes Wort. Ich fand einfach Frauenfreundschaften früher schwierig, weil Frauen haben eine andere Art zu kommunizieren untereinander und die sind teilweise weniger direkt, würde ich sagen. Also in meiner Erfahrung, wenn ich Probleme oder Streit mit einem Freund von mir hatte, dann wurde das halt so geklärt, dass ich ihm oder er mir gesagt hat, so, jo, es hat mich richtig abgefuckt und ich fand's scheiße von dir. Und dann hat der andere halt gesagt, ja, okay, verstehe ich oder verstehe ich nicht. Und dann wurde das halt relativ schnell geklärt. Und bei Frauen hatte ich halt früher eher so das Problem oder auch, ehrlich gesagt, auch mit einigen aktuellen Freundinnen, aber das lernt man halt gemeinsam, dass dann halt sehr lange das so drin gehalten wurde, 4, 5 Wochen. Und dann habe ich halt gemerkt, was ist los? Und dann wurde mal gesagt, nee, alles gut. Und dann nach 5 Wochen hieß es dann halt so, ja, was du dann im Juni gemacht hast, ich war irgendwie verletzend. Und ich war so, warum hast du mir das nicht gesagt? I didn't know that. Und dann versuche ich halt immer zu erklären, wenn du mir das nicht sagst, dann kann ich nicht lernen, was deine Grenzen sind oder was dir wehtut, weil mir das nicht wehtun würde, weil wir alle anders sind. Und ich glaube, das war immer eine Sache, die ich so ein bisschen anstrengend fand. Aber zu einer Freundschaft gehören halt auch anstrengende Gespräche dazu. Und das darf ja auch sein.
Dafür, dass sie neu ist in dem Business Frauenfreundschaften, weiß sie schon ganz schön viel.
Finde ich auch. Weißt du noch, als wir im Flexikon-Team das Thema toxische Weiblichkeit, als das so auch erstmal auf den Tisch kam, haben wir zuerst irgendwie alle an sowas wie Treadwives gedacht. Mhm. Oder Frauen, die mit der Verbreitung der Abnehmspritze das Thema Body Positivity mit Füßen treten und so Pick-Me-Girls und so. Ich glaube, da sind wir jetzt im Gespräch mit Elena schon mal deutlich differenzierter und schlauer geworden, dass das nicht nur sowas meint. Und dass es viel mehr Nuancen hat, die gar nicht immer so extrem sein müssen. Aber trotzdem sind diese Social-Media-Trends ja auch verletzend. Also da werden ja, finde ich, immer Maßstäbe angelegt, die kannst du als normaler Mensch mit einem normalen Alltag eigentlich gar nicht erfüllen. Und dann zeigt mir da so ein Fitness-Girl, dass sie auch mal bloated ist. Und dann denke ich
Was ist das?
Ja, dass sie dann in irgendeiner Phase ihrer Menstruation, dass sie dann auch mal so einen ganz aufgeblähten Bauch hat. Und dann zeigt sie so ein Video von sich im Spiegel. Und ich denke mir mal, ja gut, dann sieht bei mir aber anders aus. Oder dann zaubert so eine Mutter von drei Kindern hochschwanger noch einen schönen Eintopf und kocht so Marmelade ein. Und dann hat die am Wochenende aber trotzdem auch noch ein Date mit sich selbst. Und ich denke so, ja, also ich habe jetzt 4 Tage in Folge Nudeln mit Pesto gegessen, immer aus dem gleichen Topf. Ich habe den noch nicht einmal abgewaschen dazwischen. Und dann fühle ich mich scheiße. Ellen hat sich darüber auch ein paar Gedanken gemacht, ist aber deutlich gelassener. Ich glaube, weil sie sich von dem Konzept Konkurrenz so ein bisschen verabschiedet hat. Herzlichen Glückwunsch. Oder zumindest arbeitet sie sehr reflektiert daran. Fangen wir mal an mit Ozempic, weil ich das gerade in so einem Nebensatz schon mal erwähnt habe.
Würde ich fast einfach eher als doppelmoralisch bezeichnen, als toxisch, weil diese Leute das ja auch sich selber antun. Das habe ich auch in Berlin erlebt. Also Leute, die halt immer auf Instagram und so gesagt haben, ja und natural und alles, ne? Und dann halt hieß es ein paar Wochen später, oh ja, hast du gehört, die ist auf Ozempic. Und dann, oder der. Und klar schockiert es einen, aber ich denke mir so, das ist einfach eine eigene, muss man ja leider sagen, Schwäche und Doppelmoral und Selbstliebe. Ne? Weil wenn man okay mit sich ist, dann muss man nicht Ozempic nehmen, außer es ist aus gesundheitlichen Gründen. Und dafür finde ich es auch wichtig. Das habe ich auch lange nicht verstanden, dass es auch wichtig ist. Ich hatte auch nicht gecheckt, dass es eigentlich aus der Diabetesforschung kommt und so, sondern ich war halt, also es ist Abnehmdroge und jeder, der das nimmt, ist nicht cool. Aber das ist ja auch mega vereinfacht. Also es rettet ja auch Leben teilweise und es gibt auch mittlerweile Menschen in Deutschland, also Eltern von Freunden, die halt echt auch übergewichtig sind und so, wo die Kinder halt auch sagen, boah, ey, es wäre, glaube ich, ganz gut für die, wenn die Ozempic nehmen würden, weil das würde denen halt wahrscheinlich helfen, weil Übergewicht ist ja auch mega ungesund für den Körper. So, there's always two ways of seeing it, aber ich denke halt, die das selber nehmen, weil sie halt unbedingt noch dünner sein wollen, als sie eh schon vielleicht sind oder sie sind halt im Average und wollen aber super skinny sein, ja, also sollen sie es machen, aber ich habe letztens ein Video dazu gemacht, zu der These von Naomi Wolf. Weiß nicht, kennst du das Buch The Beauty Myth?
Kurz gesagt, nein, kann
das einzige
nicht.
Buch, was ich nicht gelesen habe im Vorfeld für diese Folge.
Ja. Muss nochmal laufen gehen.
Ja.
Ich möchte einmal ganz kurz erwähnen, dass wir Ozempic und Abnehmspritzen allgemein hier nicht generell verteufeln. Es entsteht vielleicht gerade für manche von euch der Eindruck, nein, als würden wir finden, dass Abnehmspritzen die hässliche Fratze allen Übels wäre. Das sehen wir gar nicht so. Und wir haben auch eine komplette Folge zum Thema mal gemacht. Das war die Folge 102. Und die könnt ihr nochmal nachhören, falls ihr die nicht eh schon kennt.
Also, es ist nur eine Spielart der Toxizität im Internet, die manche Leute nutzen, um anderen Leuten ein schlechtes Gefühl zu machen. So würde ich es mal zusammenfassen.
Genau so. Naomi Wolf hat ein Buch geschrieben.
Und sie stellt eine These auf, die ganz interessant ist, wenn man so zurückgeht historisch, dass immer, wenn Frauen mehr Macht erlangt haben, also in den 20ern wurde über Frauen dürfen wählen gesprochen und da war dann das Schönheitsideal auch, ne, die Roaring Twenties, extrem dünn, sehr gerade, ne, das waren wohlhabende Frauen, waren plötzlich super dünn. Dann in den 60ern, als Frauen so in die Arbeitswelt richtig eingestiegen sind, hattest du plötzlich diese Twiggy-Schönheitsideale und dann in den 80ern hattest du plötzlich dieses Pilates-Girl mit der mega schmalen Taille, weißt du, so, die, also, nee, das hieß noch nicht Pilates-Girl, sondern das war so diese Athletic, genau, Aerobic Athletic Girls, die dann überall so das in plötzlich die Videos und so. Und dann jetzt, wo Frauen ja mehr Macht denn je haben und auch mehr verdienen können als jemals zuvor zumindest, hast du halt wieder dieses Pilates Girl is back. Also die super dünne, schlanke, weiße Frau, die auch wohlhabend genug sein muss, um überhaupt 3 Stunden am Tag Pilates machen zu können und 7 Matchas am Tag zu trinken. Wenn man sich das historisch anguckt, eigentlich funktioniert das immer sehr gut, weil immer dann, wenn es halt bei uns bergauf ging, war das Schönheitsideal schwierig zu achieven. Es ist nur eine These, aber ich finde es eigentlich eine ganz interessante These, weil das System, dieses System funktioniert halt sehr gut für die Leute, die es eingestellt haben. Also Männer und Kapitalismus gemachtes Schönheitssystem so.
Schönheitsideale, die für einige unerreichbar sind, hat Elena ja gerade gesagt. Ich glaube, genau das ist halt das, was wir so toxisch finden auf Social Media. Ja. Man denkt immer, andere Frauen haben Zeit und auch Geld für Pilates, 10.000 Schritte am Tag, Meal Prepping, frisch kochen, Brow Bar, Care-Arbeit, zur Arbeit gehen. Dieses 10.000 Schritte-Ding, ne, das hat mich in letzter Zeit so aggro gemacht, weil ich dachte so, oh ja, okay, muss ich dann auch machen. Und dann bin ich mal auf so einen freien Sonntag spazieren gegangen, wirklich 3 Stunden oder so. Und dann bin ich auf 10.000, 11.000 Schritte gekommen und dachte so, wie soll ich das jeden Tag machen? Wer hat denn am Tag Zeit, 3 Stunden spazieren zu gehen?
Du kannst mal unsere Koffer auspacken, wenn wir aus dem Urlaub kommen, dann hast du schnell 12.000 Schritte auf der Uhr. Weißt du, und das macht mich halt so wütend gar nicht, also dass diese Maßstäbe auf einmal für jeden, jeder hat darauf Zugriff, kann sich das angucken, wie Frauen das vermeintlich locker hinkriegen. Ich weiß noch, da war ich, habe ich das erste Kind bekommen, das war so die Zeit, wo man gar nicht gepennt hat, wo man den ganzen Tag voll war mit Milchkotze. Man war froh, wenn man mal einen frischen Schlüpfer anhatte. Und dann kam der Vater des Kindes nach Hause und sagte, du könntest ja mal wieder ein Kleid tragen.
Und hast
hat er einmal gesagt. Ja, es war aus Versehen, glaube ich. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass das quasi für jeden einsichtig ist, dass das State of the Art ist, was diese Frauen da leisten und dass das als vermeintlich ein erreichbares Ziel verstanden wird, dann finde ich das gefährlich und toxisch. Das macht die Daumenschrauben noch mal enger.
Und man fragt sich ja, wann zur Hölle soll man entweder schlafen oder halt auch einfach mal fucking unproduktiv sein zu dürfen, ne?
Also das alles kostet ja mega viel Geld und mega viel Zeit. Und wenn wir schon unser hart verdientes Geld ausgeben können, dass es dann so da reingesteuert wird, ist halt voll schade, weil wir es halt auch in unsere Education oder in Community Building oder halt in unsere Zukunft investieren könnten. Aber dann werden wir halt so klein gehalten, als sei das so einfach immer noch unsere Prio. Weil wir können sagen, was wir wollen, das hat sich leider über die Jahrhunderte nicht geändert. Unser Kapital ist immer noch unser Körper. Und das nervt einfach, weil wie soll ich mich denn auf was anderes konzentrieren? Sowas wie Pretty Privilege existiert ja auch. Ich bin ja auch davon betroffen, positiv. Und sich dessen einfach bewusst zu sein und zu sagen, okay, man kann da auch echt bewusst gegen steuern und eben nicht Opfer von diesem Ideal sein. Nur wenn sich halt gesellschaftlich nichts ändert, ist es halt für die einzelnen Personen, die stark genug sind, sich dagegen zu stellen, ist halt super schwer.
Da bräuchte man halt eine Handvoll privilegierter Leute, die mit gutem Beispiel vorausgehen. Gern auch Männer.
Absolut.
Gern auch Männer.
Weil ich finde gerade zum Beispiel in so einem Arbeitskontext, da kann es ja nicht immer die Auszubildende sein, die sowas sagt wie, ich kann nur bis 15 Uhr konferieren zum Beispiel, weil ich dann das Kind aus der Kita abholen muss. Da muss es einen Mann in einer Führungsebene geben, der sagt, bis 15 Uhr,
dann muss
danach
ich los.
Nicht.
Mhm.
So.
Ich wollte noch, bevor ich an dich übergebe, wollte ich Danke sagen an Elena Kaya für das schöne Gespräch. Und wenn ihr sagt, die ist cool, die würde ich gern besser kennenlernen, dann folgt ihr bei Insta. Das machen fast 500.000 Menschen. Das kann so falsch nicht sein, würde ich mal sagen. Vielen Dank, liebe Elena.
Fühlen sich da wohl bei dir. So, jetzt machen wir mal eine steile Abbiegung. Und zwar vom Thema Feminismus zu Jeffrey Epstein. Ich glaube...
Steiler geht's.
Ja, denke mal, er war jetzt kein Feminist. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wir wollen euch eine sehr spannende Recherche zu Epstein ans Herz legen. Und zwar vom Team Recherche. Habt ihr vielleicht also sogar schon mal von gehört. Da haben sich Journalistinnen und Journalisten von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung zusammengetan und aufgedeckt, wie Epstein die Modelbranche damals systematisch genutzt hat, um Missbrauchsopfer zu finden. Mindestens 19 europäische Frauen wurden da ihm von mehreren Scouts zugeführt. Auch irgendwie schlimm, also das ist so eine Info, die macht einen jetzt auch nicht mehr so betroffen wie noch
Also
nicht, von einem Jahr.
Irgendwie
oder
schon,
so.
Aber irgendwie denkt man auch, Ach, das jetzt auch noch. Oder?
Ja, es ist nur noch so ein ganz kleiner Tropfen. Ich glaube schon, dass wir Gefahr laufen, dass diese ganzen Geschichten rund um Jeffrey Epstein untergehen. Insofern tun wir was dagegen.
Genau. Es gibt in der ARD-Mediathek einen Film, also so eine Reportage, sie heißt Epstein Files, Jagd nach Models in Europa. Haben wir uns angeguckt und für sehr gut befunden. Deshalb wollten wir euch das heute mal als Tipp mitgeben. Da tauchen einige der Frauen auch anonymisiert auf, die damals in dieses Model-Missbrauchsnetzwerk geraten sind. Und ich finde, oft liest man ja nur irgendwas über diese Berichte, über die Files. Aber wenn man die Frauen das wirklich selbst erzählen hört, dann ist es ehrlich gesagt noch schlimmer. Also schlimmer einerseits, eindrucksvoller andererseits. Es ist jetzt natürlich keine flockige Sonntagabendunterhaltung, ne? Also Toy Story 5 spricht da vermutlich andere Areale im Hirn an, aber es ist einfach eine super wichtige, super gut gemachte Recherche und die Reportage geht 45 Minuten. Ich finde, die kann man für so ein Thema ja mal aufwenden und wenn einem das dann danach schwer im Magen liegt, was gut sein kann, dann guckt man halt nochmal eine Folge King of Queens oder eine alte Folge Notruf Hafenkante hinterher. Also Epstein Files, Jagd nach Models in Europa in der ARD Mediathek. Guckt euch das doch mal an. Und jetzt zu deiner Flexpertin.
Franziska Schutzbach, Geschlechterforscherin, lehrt an der Uni Basel und arbeitet für den Verein Feministische Wissenschaft Schweiz und macht auch noch dies und das. Hat viele Bücher geschrieben, unter anderem, ich highlighte das jetzt mal, weil es für unsere Folge von Belang ist, Die Erschöpfung der Frauen. Gibt da gerade kein schönes Coverfoto. Ich würde mich da heute in meinem Zustand einfach unentgeltlich zur Verfügung stellen.
Schick doch mal ein Selfie.
Und die Revolution der Verbundenheit, wie weibliche Solidarität die Gesellschaft verändert. Franziska Schutzbach ist offensichtlich eine gebildete Frau, aber manchmal macht sie auch einen Fernseher an und dann guckt sie auch schon mal Germany's Next Topmodel.
Und ich finde das auch so ein Beispiel von so einer eigentlich weiblichen Reproduktion des Patriarchats, ja, wo eigentlich Frauen Frauen bewerten, ganz zu oberst Heidi Klum, die Oberbewerterin, die eigentlich mit sehr stark patriarchalen geprägten Habitus und Maßstäben die anderen Frauen dann quasi selektioniert, bewertet und so weiter. Also das ist für mich quasi ein ganz klassisches Beispiel von weiblicher Mittäterschaft in patriarchalen Strukturen.
Und damit haben wir nochmal den Bogen zu Elena geschlagen. Nun sind wir ja nicht alle Modelle. Einige von uns verrichten ja ihr Tagwerk auch in einem Großraumbüro oder in einer Praxis oder einem Hörsaal oder keine Ahnung, auf einem Kurierfahrrad. Aber auch in anderen Berufsfeldern wird sich eher selten schwesterlich untergehakt. Es ist recht häufig ein richtiger Kampf. Aber da müssen wir jetzt auch nicht aus allen Wolken fallen, dass dem so ist. Die Gründe liegen auf der Hand, sagt die Wissenschaft. Und die wird ja heute von Franziska Schutzbach vertreten.
80% aller Machtpositionen in Wirtschaft, Kultur und Politik sind nach wie vor von Männern besetzt. Das heißt, es geht dann sozusagen um das Ringen der wenigen guten Plätze, die Frauen in unserer Gesellschaft dann eben erreichen können. Und dass da dann eben so eine Art von gegenseitigem Konkurrenzverhalten stattfindet, das ist ja überhaupt nicht überraschend letztlich. Also das möchte ich gleich von Anfang an betonen. Ja, also das ist dann in der Struktur von einem System, das quasi dauernd Frauen eben abwertet, diskriminiert, ihnen eben genau wenig Plätze lässt in dieser Gesellschaft. Also es hat sich natürlich historisch schon sehr viel verbessert jetzt. Aber trotzdem, wenn wir die Zahlen anschauen, ist es immer noch schwer für Frauen eben zum Beispiel eine gut bezahlte Position zu bekommen.
Das ist eine Begründung, jetzt aber auch nicht ganz neu. Also viele Unternehmen hängen sich da ja auch in Sachen Gleichstellung weit aus dem Fenster. Es sind auch bestimmt sehr, sehr viele Leute bemüht, Frauen zu fördern oder Menschen mit Behinderung oder Leute mit Migra-Hintergrund. Das Problem ist, viele Führungskräfte, Klammer auf, männlich, Klammer zu, merken wahrscheinlich gar nicht, dass sie trotzdem meistens Männer in die oberen Etagen loben.
Die Zahlen zeigen, dass Männer in der Regel andere Männer fördern. Das machen sie gar nicht unbedingt jetzt bewusst, sondern in unserer Gesellschaft gilt halt immer noch das Männliche als das wichtigere, höhere, bewertete. Und Männer denken natürlich auch in dieser Logik und orientieren sich sehr stark an Männern, sind an Männern ausgerichtet. Männer wollen auch anderen Männern gefallen. Wir nennen das in der Forschung Homosozialität. Also die Männer wollen gerne von anderen Männern ernst genommen werden. Das ist eigentlich für die den Männlichkeitsbeweis viel wichtiger, als von Frauen ernst genommen zu werden. Und da sehen wir eben dann dieses Problem, dass zum Beispiel auch auf Twitter oder Social Media quasi Männer eher Männer reposten und Frauen einfach immer noch dieses Problem haben, dass sie weniger ernst genommen werden, dass sie weniger für Expertinnen gehalten werden. Und da reproduziert sich quasi dann eben etwas auch immer wieder fort, nämlich die Weitergabe von eben kulturellem Kapital oder Sichtbarkeit von Männern an Männer. Auch wenn das natürlich auch immer wieder aufgebrochen wird und auch immer, je länger, je mehr, immer mehr aufgebrochen wird.
Zwei Sachen, Steffi. Mhm. Erstens, coole Nachrichten für uns. Dafür danke.
Schade.
Erstmal schade, da kann man gar nicht viel machen. Zweitens, glaube ich, ist das nochmal ein ganz guter Anlass, um nochmal zu erzählen. Wir haben das, glaube ich, schon öfter erwähnt. Wir versuchen ja im Flexikon schon drauf zu achten, ja, so dass alles ausgewogen ist mit den Experten, was so Männlein, Weiblein und so weiter und so fort. Und interessanterweise ist es aber doch bei fast jedem Thema einfacher, männliche Gesprächspartner zu finden. Ja. Weil bei den Weiblichen ist es manchmal so, dass die dann sagen, oh Mann, ich freue mich total über die Anfrage, aber ich bin gar nicht so sicher, ob ich da jetzt die Richtige für euch bin, ob ich zu dem und dem Thema, ob ich mich da so berufen fühle, ob ich euch da wirklich viel Input geben kann, weil ich bin eher, das ist mein Bereich. Und bei Männern ist es ganz oft so, alles klar, traue ich mir zu. Und ich will das gar nicht schlecht reden, das ist ja super. Und die Männer, die bei uns zu Gast sind, haben sich das dann auch immer zurecht zugetraut, weil die spannende Sachen erzählt haben. Man muss nur die Frauen wirklich öfter zum Jagen tragen. Mhm. Und da musste ich gerade bei der Antwort irgendwie dran denken, dass das so, dass da ein anderes Selbstbewusstsein auch herrscht, was das eigene Können betrifft.
Du hast aber von zwei Sachen geredet.
Das war das
Hier gebe ich dir recht. Ach so,
das erste war einfach nur, dass das cool. Nee, das erste war erstens war cool. Das sind ja gute Nachrichten für uns, wenn Männer lieber Feedback von Männern kriegen und von Männern gesehen werden wollen und deshalb Männer pushen, dann da können wir ja relativ
relativ entspannt in der Rente entgegen.
Genau. Der nächste Therapiesetzung.
Bin zufrieden. Es gibt ja ganz viele gerade im beruflichen Feld. Da sehe ich das häufiger auch, dass Männer sich gerne gespiegelt sehen in demjenigen, mit dem sie zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also, dass sie den anderen hochloben, weil sie seine Qualitäten halt wertschätzen, weil sie sie von sich selber kennen. Mhm. Vielleicht werden wir genauso, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir auch häufig, setzen wir wahrscheinlich auch dieselben Maßstäbe an, ohne es zu merken. Mhm. Wir sprechen hier immer viel über dieses Wort patriarchale Strukturen. Das ist irgendwie nicht so ein richtig geiles Wort. Aber wir müssen es nehmen, wie es ist. Diese patriarchalen Strukturen, die machen uns zu diesen frechen Biestern, die sich das Schwarze unterm Nagel nicht gönnen. Franziska Schutzbach dröselt das mal so ein bisschen historisch auf. Das ist nämlich eine sehr, sehr alte Gewohnheit, die wir da haben, dass wir patriarchale Strukturen so hinnehmen. Und da rauszukommen, ist natürlich dementsprechend aufwendig.
Da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen historisch einsteigen, warum denn die Konkurrenz unter Frauen letztlich eigentlich die Basis von einer patriarchalen Ordnung ist. Weil natürlich Frauen historisch gesehen in ihrer Rolle sehr lange wirklich abhängig waren von Männern. Also auch ökonomisch abhängig. Also sie mussten ja qua Heirat durchkommen. Sie durften gesetzlich ja lange nicht mal erwerbstätig sein, ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes. Das heißt, Frauen, die weibliche Position wurde quasi immer im Verhältnis zu Männern gedacht in der bürgerlichen kapitalistischen Ordnung. Frauen eben nicht als selbstbestimmte Subjekte, auch nicht als ökonomisch selbstbestimmte Subjekte. Das heißt, für Frauen war es quasi ein gewisser Überlebenszwang, sich dauernd an Männern zu orientieren, immer darauf hinzuarbeiten, bekomme ich irgendeinen Mann, der mich durchs Leben bringt? Und das sehen wir dann eben natürlich auch in den ganzen Kulturerzählungen, Aschenputtel, wo dann quasi eben es darum geht, welche dieser Frauen bekommt diese eine gute Position, diese eine gute Partie. Interessant dabei ist ja auch, dass dann die Mutter quasi ja zur Mittäterin wird in dieser patriarchalen Ordnung, indem sie eben die Töchter zurichtet und ihnen die Fersen und Füße verstümmelt, damit die quasi eine Chance haben in diesem patriarchalen Kampf um den besten Platz. Und das ist ja dann quasi auch das Tragische, dass quasi es eben in dieser Konkurrenz der Frauen, die Frauen selbst zu Mittäterinnen dieser Ordnung werden.
Geht es dir gut?
Ja, um die Stimmung mal aufzulockern. Ich habe gerade eine Dose Energy getrunken und ein paar Hände voll scharfe Chips gegessen und das war nicht die beste Idee des Tages. Davon möchte ich auch euch abraten.
Aber vielleicht auch nicht die schlechteste, die kann ja noch kommen. Mhm. Ich finde das ganz interessant, dieses Bild vom dicken Fuß spiegelt sich ja später auch nochmal bei Eine schrecklich nette Familie wieder, wo El Bundy sich immer so ekelt bei großen Füßen und bei dicken Füßen, wenn er im Schulladen arbeitet. Und Franziska Schutzbach hat mich auch nochmal an etwas anderes erinnert. Das hatten wir schon mal als Referenzgröße, und zwar Sex and the City. Mhm. Das hatten wir bei der Waxing-Folge. Aber auch bei Sex and the City spielen zwar Frauen die Hauptrolle, aber es geht letztendlich immer darum, einem Mann zu gefallen. So, also das ist jetzt nicht mit den Gebrüdern Grimm abgegolten, das Thema. Es geht noch weiter. Es wäre eine gute Idee, das sehen wir jetzt schon, sich dem Ganzen zu entziehen. Ne? Aber es ist ja gar nicht so einfach. Auf der einen Seite würde man gerne einen Strich unter diese ganzen Ungerechtigkeiten machen. Auf der anderen Seite macht man sich damit natürlich und auch vielleicht seinen Familienmitgliedern das Leben ganz schön schwer.
Also im traditionellen Frauenbild sollen Frauen natürlich eben keine dominanten, sichtbaren Positionen beanspruchen, sondern eben bescheiden sein. Sie sollen die Gebenden sein, sich selbst aufopfern für andere und eben nicht sich selbst in den Vordergrund stellen. Und das reproduzieren auch Frauen untereinander. Da gibt es auch Studien dazu. Aber eben auch hier müssen wir vorsichtig sein, da einfach die Frauen dafür zu belasten oder ihnen die Schuld dafür zu geben, weil wir müssen schon verstehen, dass Frauen in einer, ich sag mal, frauenfeindlichen Ordnung leben, in der sie eben dauernd bewertet werden. Die frauenfeindliche Logik in unserer Gesellschaft funktioniert über Einteilung in gute Mütter versus schlechte Mütter, in schöne Frauen versus hässliche, zu dicke oder zu dünne. Also diese Bewertungsraster ist quasi die Grundlage von Frauenfeindlichkeit. Und das ist ein irres Machtinstrument der männlichen Herrschaft, genau darüber zu verfügen, sagen zu können, wer eine gute Mutter und wer eine schlechte ist. Und das sind uralte Vorstellungen und Frauen orientieren sich dann letztlich, haben das verinnerlicht und bewerten sich selbst gemäß diesen patriarchalen Bildern und andere Frauen. Da können Sie in jedes x-beliebige Mütterforum im Internet reingehen. Das ist furchtbar, was Frauen einander da auch antun in dieser Bewertung, was jetzt das richtige mütterliche Verhalten ist und was nicht.
Ich war noch nie in einem Mütterforum.
Ich wollte es dich gerade fragen. Nein. Ob du in deiner Zeit, als du noch Mutter von kleinen Kindern warst, ob du jemals in einem Forum nach Hilfe gesucht hast, welchen Weißkohl man sich auf die schmerzende Brust legt oder sowas. So, nee, was legt man da drauf? Doch, ja, Weißkohl. Doch.
Weißkohl. Nee, das nicht, aber wir kennen ja alle diese Videos von diesen Lunchbox-Mamis, die morgens um vier so Radieschen färben und zurechtschnitzen, als wäre der Inhalt der Tupperdose eine Szene aus My Little Pony. Ja. Und ich finde, das reicht mir. Es reicht mir einfach, ja, um zu wissen, wie toxisch Mütter untereinander sein können. Es ist allerdings auch kein Wunder, dass sie Frauen gerade im Häuslichen so empowern.
Dass gerade dieser Bereich des Häuslichen, der Erziehung, natürlich auch ein Bereich ist, in der Frauen ja tatsächlich dann auch Macht haben. Es ist der Bereich, wo sie sie am ehesten bekommen, weil ihnen das zugeschrieben wird. Und dadurch, dass sie quasi oftmals sonst in der Gesellschaft halt dauernd strugglen, mit dem ernst genommen werden und wenig Einfluss und Macht haben, nutzen sie dann quasi diesen Bereich des Häuslichen zum Teil toxisch, kann man sagen, also Machtausübung von Frauen in Familien oder auch gegenüber ihren Kindern ist ja wirklich ein ernstzunehmendes Problem, was eben genau mit dieser gesellschaftlichen Schieflage unter anderem zu tun hat. Ja, das ist ein gesellschaftlich abgewerteter Ort, die Häuslichkeit.
Also wenn sie so aufdröselt, die Frau Schutzbach, dann habe ich auch keine Fragen mehr, was so Sachen betrifft, die im Internet passieren, wenn Frauen sich da so präsentieren. Und ich habe auch keine Fragen mehr bezüglich einiger Dinge, die auch in deinem Haushalt vielleicht schon mal passiert sind. Also bezogen auf heteronormative Partnerschaften zu Hause. Auch da kann ich nur sagen, make Hausarbeit sexy, interessant und dann engagieren sich vielleicht alle Menschen in einem Haushalt gleichberechtigter für diesen Teil des Lebens. Aber ich glaube, mit einer Image-Kampagne ist es wahrscheinlich nicht getan. Man verdient nämlich auch kein Geld mit der Reinigung des Duschabflusses.
Richtig.
Und das Thema Geld
und ist. Und es macht auch gar nicht so viel Spaß. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, aber wenn man dafür ordentlich was auf die Hand kriegen würde, wäre es vielleicht auch noch eine andere Geschichte. Weltweit werden übrigens täglich, nochmal eine schöne Zahl, 16 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit geleistet. Ich zitiere hier Frau Schutzbach und die natürlich überwiegend von Frauen. Ich glaube, wir sind jetzt alle angemessen aufgepeitscht und es ist klar.
Alle werden so pissig aus dieser Folge raus.
Ja, aber wir bieten natürlich auch Lösungen. Eine Lösung ist jetzt aber nicht, sich so einen Flinteraufkleber aufs Lastenrad zu kleben, damit ist noch nichts getan. Und Feminismus ist anscheinend auch tatsächlich kein exklusives Hobby für irgendwelche wohlstandsverwahrlosten Soziologiestudentinnen im zweiten Auslandssemester. Wir müssen da alle ein bisschen anpacken. Und wenn es einem wirklich um gerechtes Miteinander geht, und darum geht es uns allen, dann wäre es in unser aller Sinne, sich nicht gegenseitig ständig an die Gurgel zu gehen. Toxische Weiblichkeit ist Kacke. Aber wie machen wir das?
Ja, also ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, dass historisch betrachtet alle Emanzipationsschritte der Frauen möglich waren, weil sie sich zusammengeschlossen haben, weil sie kooperiert haben, sich verbündet haben, sei es auch in privaten Bereichen, Mütter, die ihre Töchter gefördert haben, Freundinnenschaften, in denen einander Freiheit ermöglicht wurde. Aber natürlich auch politisch, da ist es natürlich am eindeutigsten, dass wir quasi vom Frauenstimmrecht bis hin zu Gesetzesänderungen und andere Dinge eben alles, was erreicht wurde, genau deshalb erreicht wurde, weil Frauen sich über politische Differenzen hinweg auch oft verbunden haben. Die Verbündung der Frauen ist die Ausgangslage für die Freiheit der Frauen. Wir kriegen die nicht von den Männern. Wir kriegen, wenn Freiheit, dann von anderen Frauen. Und das ist historisch belegt und das wird auch in Zukunft nicht anders sein.
Das ist Wissenschaft.
Das ist die Motivation, die ich gebraucht habe.
Ja, allerdings warnt Frau Schutzbach vor jetzt überbordender Idealisierung. Also, dass sich jetzt alle Frauen gegenseitig so ein kleines Aromabad einlaufen lassen und dann anschließend ganz gepflegt mit samtiger Haut und gestärkt den Männerseilschaften ein Schnippchen schlagen, ist eher unwahrscheinlich. Der Weg ist wahrscheinlich ein bisschen steiniger.
Weibliche Solidarität bedeutet, einander als Subjekte ernst zu nehmen. Das heißt aber auch, wir dürfen streiten, wir dürfen einander kritisieren. Es kommt halt einfach darauf an, welche Maßstäbe wir benutzen. Also da müssen wir quasi vielleicht die Maßstäbe verändern und nicht einfach kritiklos die patriarchalen Maßstäbe übernehmen und die auf andere Frauen projizieren. Aber ich finde es ganz wichtig, Frauen sind keine homogene Gruppe, sie sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Erfahrungen, Biografien, Meinungen. Und das ist, wir müssen einander zu Subjekten machen. Das heißt, Differenz ist ganz wichtig und eben nicht jetzt so eine Zwangshomogenität. Wir müssen alle nett miteinander sein und beste Freundinnen und dürfen einander nichts Böses tun und müssen einander immer nur freundlich sein. Das wäre für mich eine problematische Schwesternschaft.
Und guck mal, es ist ein Full-Circle-Moment, denn das hat Elena ja auch schon gesagt. Und eine kleine Bitte habe ich noch, bitte.
An mich persönlich?
Heute jetzt nicht anfangen mit dem Kritisieren. Ich bin heute nicht in Stimmung. Ein anderes Mal sehr gerne.
Ich wüsste doch gar nicht was.
Noch, mir wird schon was einfallen. Okay. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, liebe Franziska Schutzbach. Wir haben noch ein bisschen mehr gesprochen. Die Frau hat mich gefesselt. Mehr zum Thema in ihrem Buch Die Revolution der Verbundenheit.
Und das ist das Fazit.
Konkurrenz unter Frauen ist gelernt. Nicht nur bei Germany's Next Topmodel, auch im normalen Leben. Und es ist auch normal, dass man entsprechend ein bisschen braucht, das wieder zu entlernen. Toxisches Verhalten passiert oft eher unterbewusst und jetzt nicht immer zwingend böswillig oder beabsichtigt. Und der Grund dafür ist meistens mangelnde Selbstliebe. Ist jetzt nichts, was man mal eben herzaubern kann, die Selbstliebe, aber zumindest hilft es einem ja vielleicht zu wissen, wo das herkommt. Und lang leben Frauenfreundschaften, Girl-Communities. Also um Gottes Willen, lasst uns gerne auch weiterhin mit Männern befreundet sein, aber Frauenfreundschaften sind Gold wert. Und was cool wäre,
sag mal,
wenn es in der Öffentlichkeit mehr weibliche Role Models gäbe, die auch mal ihre Fehlbarkeit oder ihren Alltagsstruggle zeigen und nicht ausschließlich das, was geil ist. Ich finde, Evelyn Weigert ist da immer so in meiner Welt ein sehr gutes Beispiel. Die gibt mir immer so einen untoxischen Vibe.
Das stimmt.
So ein gutes Gefühl, so ein Gefühl von Sisterhood und wir brauchen mehr Elenas und Evelins.
Das stimmt. Ich habe übrigens, das muss ich auch mal sagen, bei aller Systemkritik hier, ne? Ich finde im Moment, das haben wir glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, habe ich sehr viele schöne Erlebnisse
mit Frauen,
ohne Toxizität.
Ja.
So, und das ist harte Arbeit. Deshalb fange ich jetzt mal mit den Erkenntnissen, die wir durch Franziska Schutzbach erlangt haben, an. Toxische Weiblichkeit ist eine historisch gewachsene Überlebensstrategie. Frauen waren nämlich schon immer ökonomisch und gesellschaftlich abhängig von einem Mann und heute zum Teil ja auch noch. Aber bis das erstmal raus ist, aus die Leute, das ist harte Arbeit. Männer fördern Männer, auch wenn sie sich was anderes vorgenommen haben. Ein Lob eines anderen Mannes ist einfach viel mehr wert als das von irgendeiner Franzi oder einer Gisela. Und wir Frauen sind ehrlicherweise oft genauso verblendet. Ein staubfreies Cerankochfeld und saubere Kinderfingernägel haben nur einen Wert unter Frauen. Also habt Nachsicht mit denen, ja, die sich bei Insta als die 2020er-Version eines Astrid Lindgren-Romans präsentieren. Hinter jedem Reel, in dem eine Frau in ihrer Insta-Küche Zimtschnecken backt, da stecken Stunden harter Arbeit, für die sie in der echten Welt, also nicht bei euch, bei Instagram, in der echten Welt bekommt sie dafür höchstens mal ein kleines Lecker. Wir fassen zusammen, wir haben 2026 und Frauen friemeln sich im Idealfall immer noch sehr leise, schlank und aufopfern durchs Leben. Da kommt man schlecht alleine raus. Man muss schon Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, das war historisch schon immer so. Es ist aber jetzt nicht erforderlich, sich eine asymmetrische Frisur zu schneiden und ohne BH für den Bundestag zu kandidieren. Man kann das auch im Kleinen machen.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Also Steffi, kaum eine Internetseite hat mich in den letzten Jahren so betroffen gemacht wie der Jobfuturomat vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Wenn man da 5 Minuten am Daddeln ist, ne, dann braucht man danach eine Wärmedecke, 3 Folgen Gummibärenbande und ein Elternteil, das einmal drückt. Denn also auf dieser Seite kann man berechnen lassen, wie automatisierbar der eigene Job eigentlich inzwischen so ist. Bei einem technischen Fortschritt in Zeiten künstlicher Intelligenz und so.
Ich kannte den überhaupt nicht. Das ist jetzt für mich die nächste Browbar. Mir ging es ganz gut, bis ich von der Existenz des Job-Futuromats erfahren habe. Vielen Dank dafür. Was steht denn da über unseren Job?
Warte, muss ich. Moderatorin, Funk und Fernsehen. 50%.
Also eine von uns.
Eine wird es schaffen.
Eine wird es wohl schaffen. Mach mal Gas-Wasser-Dings-Installation.
43%. Oh, guck mal, das ist schon besser.
Ist schon besser. Ich hätte aber wahrscheinlich mit noch mehr gerechnet.
Hätte ich auch gedacht, dass, also mit weniger quasi. Ne? Also das.
Und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut, da denke ich doch mal, das wird ja wohl goldenen Boden weiterhin haben.
11%.
Ja, cool. Also, ein bisschen spät jetzt für mich.
Das können wir noch umschulen. Also die Frage hinter dieser Seite ist natürlich nicht, welcher Job ist bald am Arsch, weil AI alles übernimmt. Ne, da geht es jetzt eher darum, wie Technologien die Arbeitswelt verändern, vielleicht ja auch erleichtern. Es soll gar keine Panikmache sein. Und ist auch tatsächlich sehr interessant, weil man kann dann hier auch sehen, wie viele freie Stellen es in diesem Job gibt und was man da verdient und so. Wir packen auch den Link euch einfach mal in die Shownotes. Aber ganz ehrlich, ich frage mich ehrlich gesagt ständig, welche Jobs es in 10 Jahren überhaupt noch gibt und ob es meinen Job in 10 Jahren überhaupt noch gibt.
Was es auf jeden Fall noch weiterhin gibt, ist Hausfrau, Mutter.
Ja, aber der, lass mich kurz gucken, wie viele freie Stellen gibt und wie schlecht der bezahlt ist. Ah, nee, danke.
Ja, guck mal. Will keiner.
Ja.
Du bist ja generell ein Mensch, der ganz gerne mal in Panik verfällt. Du empfängst sie mit offenen Armen.
Umarmend.
Ja. Man kann ja auch ein bisschen optimistischer sein und einfach mal fragen, welche neuen Jobs gibt's denn? Macht das vielleicht auch Sinn, nochmal umzusatteln? Also Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche scheint ja eine Bank zu sein.
Ja.
Da soll ich da vielleicht nochmal alles hinschmeißen und das studieren?
Naja.
Aber man will ja auch gar nicht in Panik geraten. Aber vielleicht ist es doch angebracht, in Panik zu geraten. Ich bin hin und her gerissen.
Ja, manchmal denke ich auch, ach mein Gott, es wird sich alles richten. Und manchmal sehe ich uns schon alle gemeinsam Schlange stehen beim Arbeitsamt, so wie früher. So wie früher bei den Foo Fighters, nur mit noch weniger Geld für Bier und Bandshirts.
Oh Gott.
Wie verändert künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt? Kommen wir alle noch in die Rente? Und wenn ja, mit welchem Job? Das versuchen wir zu klären.
Ja, vor allen Dingen machen wir das auf unsere Art, weil ich finde, es gibt so viele KI-Podcasts. Und wenn ich das Wort KI-Podcast höre, richtig.
Ja.
Aber wir machen das anders, versprochen.
Ach so, und wartet, bevor wir uns verabschieden, ganz kurz eine Sache noch. Es gibt eine Aktion. Wir wollen euch noch was ans Herz legen. Habt ihr noch eine Minute? Steffi, hast du noch eine Minute?
Nehmt euch noch die Minute.
Genau. Also, es gibt eine Aktion der ARD, und da gehören wir ja dazu mit dem Flexikon. Die heißt, was Deutschland verbindet. Habt da bitte noch ein Ohr für, weil das ist ziemlich cool. Da wurden 84 Menschen quasi gecastet, die stellvertretend für uns 84 Millionen Menschen in Deutschland stehen. Also ganz unterschiedliche Leute, Alter, Geschlecht, Sexualität, politische Ausrichtung, dies, das. Und es geht darum, unterschiedliche Perspektiven zu zeigen und die aber alle möglichst friedvoll an einen Tisch zu kriegen, dass sie sich mal austauschen können. Den Banker und den Bürgergeldempfänger, die Rentnerin und die Schülerin, Geflüchtete, Eingebürgerte, jemand aus Bayern, jemand aus Sachsen, dies, das. Und ich finde das ein ziemlich cooles Experiment, beziehungsweise ist Experiment auch Quatsch. Es ist ja eigentlich, ist es ja einfach ja, das Leben.
Ja, mal raus aus die Bubble.
Raus aus die Bubble.
Ich finde es richtig gut. Es gibt so eine mehrteilige Doku dazu in der ARD Mediathek. Kann man sich mal angucken. Da treffen diese Leute aufeinander. Und wirklich, versprochen, es ist spannend. Ich habe eine Folge gesehen, da geht es um Gleichberechtigung. Und da ist ein Mann, 63, aus Sachsen, der sagt, er bräuchte jetzt nicht unbedingt Frauen bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, weil die männlichen Kollegen dann immer so ihren Beschützerinstinkt unterworfen werden. Und Frauen müssen jetzt auch keine Maurerin werden, wenn sie da so mit so einem 40-Kilo-Sack Mörtel unterwegs sind, dann wird das mit dem Kinderkriegen ja vermutlich sehr, sehr schwer. Ja gut, aber das ist ja das, was so drin ist in den Köpfen. Und da muss man sich mal die Blicke angucken. Und dann sitzt neben ihm eine jüngere Frau, die Malerin ist und zwei Kinder hat. Na. Und die kommen dann ins Gespräch. Und das ist wirklich, das ist beste Vorabendunterhaltung.
Ja.
Das geben wir euch jetzt noch mit, was Deutschland verbindet. Jetzt haben wir alles gesagt, was gesagt werden musste. Ja. Wie lang ist die Folge jetzt?
Lang.
4 Stunden 28. Es ist uns egal, weil wir verbringen sehr gerne Zeit mit euch. Es wäre schön, wenn das auf Gegenliebe stöße.
Ja.
Vielleicht fahren wir einfach mal eine Woche zusammen in Urlaub. Ich habe Zeit.
Oh, da können wir uns alles erzählen, was wir uns schon immer mal erzählen wollten. Wir machen eine untoxische Woche im Centerpark.
Da schleppe ich lieber 4 Kilo Mörtel. Ah, nee, 40 was.
40. 4 Kilo kannst du.
Mhm.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.